gut. Das Video hat uns bereits schon voll reingenommen und vielleicht sagt der ein oder andere, vielleicht bist du auch neu hier in der Gemeinde, wow, das ist auch ein interessantes Sonntagsmorgens-Thema. Ich bin eigentlich nicht morgens früh aufgestanden, um mir sowas anzugucken. Ja, aber wir haben uns dazu entschieden, durch die Offenbarung zu lernen. Ich glaube, das ist im Moment einmalig in Stuttgart. Also, wenn ihr noch Leute kennt, die so ein einmaliges Event mitmachen möchten. Es ist ja nicht nur ein Event, sondern wir werden uns durch die ganze Offenbarung werden wir durchgehen. Und mir ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir das auch richtig angehen und richtig verstehen. Deshalb möchte ich euch auch einladen, die anderen Folgen vielleicht über Internet zu hören. Wir haben auch extra einen Podcast eingerichtet. Und letzte Woche haben wir gehört, gelesen in Offenbarung Kapitel 5, Vers 1, da heißt es, ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Johannes ist in einer Vision in den Himmel versetzt und er sieht das. Und wir haben ausführlich über dieses Buch mit den 7 Siegeln gesprochen. Wir haben auch gesagt, wir wissen nicht, was in diesem Buch drinsteht. Da steht nichts davon. Wir sehen nur die Auswirkung. Wir vermuten aber, dass es sich vielleicht hier um die tragische Geschichte der Menschheit handelt. Ich habe mal das einfach mal so illustrativ mitgebracht hier. Das ist jetzt sicherlich kein Buch mit 7. Ich glaube auch nicht, dass es so aussah. Ja. Also nur wenn man sich das mal überlegt. Ja. Da steht etwas drin. Und in diesem Buch, das haben wir vermutet, ist vielleicht diese tragische Menschheitsgeschichte drin, die angefangen hat damit, dass der Mensch die Herrschaft verloren hat über die Schöpfung. Und durch die ganze Offenbarung zieht sich das wie ein dramatischer Faden durch. Der Mensch ist auf der Suche nach Erlösung. Der Mensch ist auf der Suche raus aus dem Dilemma. Und leider konnte dieses Dilemma Gott selbst auch nicht auflösen, weil Gott ist heilig und der Mensch ist sündig. Irgendwas muss diese Brücke überwinden. Und das Problem, was sich dessen noch stellt, wenn dieses Buch des 7 Siegel wirklich gefüllt ist mit der tragischen Menschheitsgeschichte, dann ist es auch gefüllt mit all dem Bösen, was auf dieser Erde jemals passiert ist bis zum heutigen Tag. Dann bedeutet das natürlich unwillkürlich, dass wenn dieses Buch, und das ist die Geschichte hier, wenn dieses Buch mit den 7 Siegeln geöffnet wird, dann wird sich dieser ganze Zorn, dieses ganze Böse sozusagen über die Erde ergießen. Das ist diese ganze Geschichte. Und deshalb ist Johannes an dieser Stelle, hier im Kapitel 6 haben wir das gesehen, dass er da steht und er weint. Er weiß um dieses Dilemma. Und niemand traut sich, dieses Buch zu öffnen. Bis das wir gelesen haben, wie gesagt, ich muss das ein bisschen wiederholen, sonst verstehen wir nicht, was es mit 7 Siegeln auf sich hat. Bis dann Folgendes passiert. In Kapitel 5, Vers 5 heißt es, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, zu Johannes. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und wir haben dann gesehen, dass dieser Löwe von Johannes wahrgenommen als ein Lamm, das geschlachtet, aber doch lebendig ist. Niemand anders ist als wer? Jesus Christus. Amen. Es hat überwunden. Und im Kapitel 5, Vers 9 und Vers 10 heißt es dann, du hast und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Nation, aus jedem Volk. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Das heißt, dieses Lamm hat es geschafft, dieses Buch der 7 Siegel zu öffnen. Man könnte auch sagen, diese 7 Siegeln sind manchmal auch wie unser eigenes Leben. Der ein oder andere denkt vielleicht, Mensch, mein Leben ist wie so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe die Lösung nicht für mein Leben. Und deshalb bin ich irgendwo unglücklich. Ich weiß nicht, was wirklich die Lösung ist. Jesus hat die Lösung. Er öffnet das. Aber damit passiert Folgendes. Damit passiert Erlösung für denjenigen, der das für sich persönlich in Anspruch nimmt. Mir ist ein ganz altes Lied dazu eingefallen. Ein Lied, das wurde von Ernst Gottlieb Woltersdorf geschrieben, 1752. Da heißt es, der Schuldbrief, das könnte man auch sozusagen als dieses Buch mit 7 Siegeln bezeichnen, wenn das dein eigenes Leben ist. Der Schuldbrief ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Er hat mich lassen wissen, den Mann für mich geschlacht, dem meine Not sein Blut geraubt, an welchem meine Seele von ganzem Herzen glaubt. Jetzt ist der Punkt folgender. Jesus hat es ausgelöscht. Er hat praktisch die Folgen dieses Buches auf sich genommen. Aber es ist natürlich klar, dass trotzdem er, der dieses Siegel geknackt hat, dass er nicht die Möglichkeit hat, letztendlich die ganze Flut der Auswirkungen auf sich zu nehmen, sondern das geht nur über Erlösung. Und das sehen wir jetzt ab Kapitel 7 sehen wir, dass sich praktisch die Konsequenzen über die Erde ergießen, nämlich über Menschen, die nicht bereit waren, dieses Lamm, diesen Jesus, in ihrem Herzen aufzunehmen. Jesus ist der Erlöser, darum ist er ans Kreuz gegangen. Versteht ihr? Das Dilemma, also auf der einen Seite eröffnet das Siegel und für diejenigen, die das für sich persönlich in Anspruch nehmen, ist es Erlösung, ist es Vergebung. Aber für Menschen, die das für sich nicht in Anspruch nehmen, kommt irgendwann die Folge all dessen, der ganzen Menschheitsgeschichte, über die Erde. Und das sehen wir hier jetzt in diesen Kapiteln. Den Menschen, der Jesus annimmt, in sein Herzen schadet das nicht. Darum glaube ich, dass diese Entrückung vor der Trübsalzeit stattfinden wird. Also es gibt da, ich habe das auch gesagt, es gibt unterschiedliche theologische Ansichten. Manche sagen, das wird während der Zeit passieren, manche am Ende, manche verschiedensten Dinge. Aber der Punkt ist folgender. Der Punkt ist folgender. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Erlöser. Und das haben wir letzte Woche ganz deutlich gesehen. Die Gemeinde kam vor den Thron Gottes und sie haben Gott dafür angebetet. Wie gesagt, wir gehen davon aus, und das ist unser Ansatz hier, dass nach dieser Entrückung, über die ich letzte Woche gesprochen habe, diese sogenannte Trübsalzeit über die Erde kommt. Diese Zeit ist nach verschiedenen Stellen in der Bibel 7 Jahre lang und wird aufgeteilt in 2 Zeiträume. Das werden wir im Verlauf der Offenbarung noch sehen. 3,5 Jahre und nochmal 3,5 Jahre. Da gibt es sehr viele Beweise und Indizien und Verse zu, die das festlegen. Und wir glauben, dass diese 7 Siegel, um die es sich hier handelt, dass das in den ersten 3,5 Jahre, in der ersten Zeit der Trübsal über die Erde kommt. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was es damit auf sich hat. Nun, man kann sich vorstellen, dass wenn auf einen Schlag Hunderttausende von Menschen plötzlich verschwinden, wird das ein Chaos auslösen auf der Erde. Und die Vermutung ist, dass dann Folgendes passieren wird, dass dieses Chaos umso mehr nach einer Lösung schreit. Wir haben ja schon wahrhaftig schon genug Probleme auf dieser Erde. Wir können das ja nicht noch gebrauchen, dass da noch mehr Probleme entstehen, oder? Und hier setzt das erste Siegel an. Das erste Siegel, da geht es jetzt um die 4 sogenannten apokalyptischen Reiter. Hat jeder schon mal gehört? 4 apokalyptischen Reiter, ja. Seht ihr da im Hintergrund reiten? Das kann man nur bildlich darstellen und das kann man nur bildlich beschreiben. Und das ist eine bildliche Darstellung. Da kommt also kein Pferd reingehoppelt oder so, ja. Sondern das sehen wir an der ganzen Beschreibung. Hier geht es um ein Bild für das, was jetzt passiert. Meine Vermutung ist, dass diese Zeit erst recht eine Katastrophe auslösen wird und der Schrei ist da nach jemand, der diesem Spuk ein Ende macht, der eine Lösung hat. Und hier heißt es jetzt im Kapitel 6, im Vers 1, und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete und hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Das werden wir jetzt immer, die Einladung werden wir immer so hören. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend, um zu siegen. Interessant, dass dieses erste Siegel augenscheinlich etwas, was sehr Positives ist. Es gibt tatsächlich auch Ausleger, die sagen, hier handelt es sich um Jesus Christus. Aber vom Kontext her sehen wir, wahrscheinlich, weil er am weißen Pferd sitzt. Ja? Und die Leute, die die Western noch kennen von früher, auf den weißen Pferden saßen immer die Guten. Ja? Aber der Punkt ist wirklich folgender, er tritt auch als Guter auf. Alle werden sagen, ja, endlich jemand. Es wird mit Sicherheit ein Sympathie Träger sein. Wir haben ja eben diesen jungen, smarten Menschen gesehen, ja, der mal extra versucht, einen sehr netten Mann dahin zu malen, ja. Jemand, der offensichtlich sehr, nicht nur sehr sympathisch ist, aber der potenziell auch große Macht und Einfluss hat. Und er wird erfolgreich sein. Und ihr seht in dieser Beschreibung einen Menschen, der hat einen Bogen in der Hand, aber keine Pfeile. Das heißt, man geht davon aus, es wird einer sein, ihm wird es gelingen, Frieden zu schaffen auf diplomatischem Weg. Also das, was heute kaum möglich ist, wird er in die Hand nehmen. Vielleicht wird es ihm gelingen, Religionen miteinander zu vereinen oder was auch immer. Laut Daniel 9, Vers 24 wird es diesen Menschen gelingen, einen 7-jährigen Friedensvertrag abzuschließen mit Israel. Also einen wirklichen Frieden zu schaffen, was bisher auch noch keiner geschafft hat. Allein das wird ihm sicherlich viele Pluspunkte einbringen. Der wird natürlich dann später wieder gebrochen, aber er wird diesen Vertrag abschließen. Eigentlich haben auch heute schon Menschen den Wunsch, dass es Politiker gibt, dass es Führer gibt, dass es Wirtschaftsweise gibt. Ich meine, schauen wir uns doch mal das Chaos an in unserem Europa. Wie sehr wäre es da gut, wenn es da Leute geben würde, die eine Lösung hätten. Menschen, die eine Lösung hätten für das Problem. Und ich glaube auch, das, was eben in diesem Filmbericht zu sehen war, dass es tatsächlich sehr gut, sehr wahrscheinlich ist, weil ich glaube, dass wir in dieser Zeit auch leben, dass dieser Antichrist vielleicht schon unter uns ist. Und denken wir nicht, dass Antichrist ist irgend so ein komisches Monster. Sondern das sehen wir hier. Es wird jemand sein, der sehr zugeneigt ist, dem alle vertrauen. Im 2. Thessalonicher 2, Vers 9 wird uns das Wesen dieses Antichristes beschrieben. Da heißt es, hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird. Er wird sogar Wunder tun und außergewöhnliche Geschehnisse. Aber es werden allesamt Ausgeburten der Lüge sein, in Unrecht und Irreführung aller Art. Damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Es wird in einer Art und Weise sein, was sehr einnehmend sein wird, sehr positiv wahrnehmbar. Ja? Und er wird seine Macht immer mehr ausbauen und sogar übernatürlich wirken. Anfangs ist diese Zeit geprägt von Frieden und Sicherheit, dann aber werden wir im zweiten Siegel, das kommt dann als Folge, wir wissen nicht, ob dieses zweite Siegel, ob das manipuliert wird, halt durch diesen Antichrist, ja, oder ob das halt von anderer Hand gesteuert wird. Beim zweiten Siegel sehen wir Krieg, ein feuerrotes Pferd, das den Frieden von der Erde nimmt. Am Schluss ist die Rede von einem großen Schwert. Und großes Schwert heißt, es wird Krieg in einer Dimension sein, wie wir sie vielleicht bisher nie erlebt haben. Dann kommen wir auch schon zum dritten Siegel. Danach wird es weitergehen. Nach dem dritten Siegel, da kommt ein schwarzes Pferd. Dieses schwarze Pferd, da sitzt einer drauf, der hat eine Waage in seiner Hand. Diese Waage könnte bedeuten, dass als Folge von diesem Krieg vielleicht eine gewaltige Hungersnot ausbricht und Lebensmittel werden rationalisiert, werden abgewogen. Das kannten wir ja auch schon, selbst in unserem Land. Und dort ist noch die Rede in Vers 6 im zweiten Teil, ein Maß Weizen für ein Denar, was so viel bedeutet wie, die Lebensmittel werden sozusagen kostbarer, wie die Grundnahrungsmittel. Man hat das mal nachgerechnet. Gemessen am Wert des Weizens zur Zeit Johannes wird die Kaufkraft der Grundnahrungsmittel auf ein Achtel des früheren Niveaus abfallen. Also, ganz gewaltig, es wird eine große Not da sein. Aber interessanterweise heißt es hier, und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Mit anderen Worten könnte man sagen, Luxusartikel werden nach wie vor das gleiche Niveau halten. Vielleicht könnte man das auch so identifizieren, wir reden heute viel von dieser Schere zwischen Arm und Reich. Ja? Die Schere wird noch viel weiter auseinandergehen. Es wird also eine gewisse Elite geben, die werden sich wahrscheinlich sonnen in dem Reichtum und andere werden halt, der größte Teil, der durchschnittliche Mensch, wird halt eben Hunger leiden. Dann kommen wir zum vierten Siegel. Also ob das nicht genug wäre, wird richtig kernig. Auf allen Ebenen werden Menschen sterben. Hier heißt es hier in diesem Text, das ist fahle Pferd, das ist ein Bild für den Tod. Ihr könnt das in den Text lesen. Durch Seuchen, durch Kriege, durch Hunger und es heißt sogar durch wilde Tiere. Frag mich nicht, was das bedeutet. Ja? Offensichtlich werden das Tiere sein, die nicht mehr zu bändigen sind, um Menschen zu töten. Ich weiß jetzt nicht, ob das den Dackel auch betrifft. Der Dackel hat man ja heute keinen mehr. Dass er plötzlich wild wird, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wird es eine gewaltige Katastrophe auslösen. Und es heißt hier, 25% der Menschheit werden dabei sterben. Ja, wir denken vielleicht an den 30-jährigen Krieg oder so, wo sowas in der Richtung schon mal passiert ist, oder auch an die zwei beiden Weltkriege, die hinter uns liegen. Und das ist nicht interessant. Wir meinen ja, wir hätten das mit den Kriegen längst überwunden. Ja? Nur noch die primitiven Völker, die führen Krieg, aber wir haben das doch überwunden. Diese Stellen, diese Textstellen zeigen uns, dass der größte Krieg eigentlich noch bevorsteht. Und dann geschieht etwas Seltsames. Wir werfen nämlich jetzt plötzlich wieder einen Blick in den Himmel und sehen, dass es dort Erlöste gibt, die offensichtlich aus dieser Zeit kommen. Und das ist doch interessant, oder? Wir haben eben gesagt, dass die Christen, also ich hoffe, wir alle, ich hoffe, dass das Kino leer ist, Cinemax, und vielleicht kommt Jesus jetzt wieder. Ja? Es gibt einen Videoclip auf YouTube, da ist einer, der predigt, genau darüber, und er sagt, und vielleicht kommt Jesus jetzt wieder. Und plötzlich gibt es einen Knall und da sitzen nur noch so 5 Leute im Saal. Ja? Nach dem Morgengottesdienst. Also, wie gesagt, da werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Auf alle Fälle, was sind das für Menschen, die hier auftreten? Es heißt im Vers 9, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen. Hier haben wir es vermutlich wieder mit einer Art Bildsprache zu tun, nämlich im Alten Testament hatte man um den Altar herum war das Blut der Tiere symbolisch als Opfer. Ja? Und hier heißt es, hier wird den Menschen gedacht, die in dieser Zeit ums Leben gekommen sind. Vers 10, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Diese Leute schreien offensichtlich nach Rache und du fragst dich natürlich sofort, was ist denn das? Kleiner Einschub. Der Wunsch nach Gerechtigkeit und Rache ist normal. Wir machen immer so als Christen, als müssten wir das alles verdrängen. Da habe ich mal vor einer langen Zeit auch drüber gesprochen. Wenn du wirklich, und diese Menschen wurden absolut ungerecht behandelt, sie wurden gequält, sie wurden gefoltert, sie mussten sterben, nur weil sie an Jesus glauben. Sie sind nämlich in dieser Zeit zum Glauben an Jesus gekommen. In dieser Zeit. Also, wir halten fest, offensichtlich möglich. Ja? Und diese Leute rufen sozusagen nach Rache. Rache ist menschlich. Das bedeutet Folgendes, wenn du durch eine sehr ungerechte Zeit gehst, du wirst ungerecht behandelt, wirklich ungerecht behandelt, vielleicht diskriminiert, vielleicht gemobbt in der Firma, aufgrund deines Glaubens, dann möchte ich dich ermutigen, wende dich an die richtige Adresse. Es ist völlig normal, dass es in dir krummelt und boah, ja. Aber es ist wichtig, dass du dich an die richtige Adresse wendest. Diese Menschen wenden sich an Gott und rufen Gott an und sagen, Gott, schaff du Gerechtigkeit. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir müssen es nicht verdrängen. Ja, wenn der eine auf die eine Backe haut dann halt auch die andere hin und so weiter. Das hört sich immer so an, als müssten wir das verdrängen. Nein, du musst es nicht verdrängen. Jawohl, das ist die Aktion, die du nach außen gibst. Aber du kommst zu Gott und sagst, Gott, du siehst, ich bin innerlich so aufgewühlt. Du weißt, was ich am liebsten machen würde mit dieser Person. Und du legst das Gott hin. Und Gott kümmert sich darum. Und es wurde ihnen, Vers 11, einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollen, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Das heißt nicht, dass Gott es wollte, aber Gott weiß, dass in dieser Zeit Menschen, die zum Glauben kommen werden, keine einfache Zeit haben werden. Vielleicht sagst du dir, aha, ist also doch noch möglich nach der Entrückung. Nun, ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen. Und ich wollte auch nicht in diese Zeit hineinkommen. Weil diese Zeit wird, das ist kein Zuckerschlecken, ja. Das ist keine Zeit, wo wir uns nachsehnen können. Und eigentlich ist die ganze Offenbarung auch geschrieben, um uns allen, um allen Menschen zu sagen, Achtung, da kommt was. Gott will sagen, Achtung, es kommt was auf die Welt zu. Und ich will nicht, dass einer da reinkommt. Das haben wir letzte Woche bereits gesagt, ihr erinnert euch. Die führende Rolle in dieser Christenverfolgung, wo Christen wie freiwillig gejagt werden, die führende Rolle hat der Antichrist und der ganze antichristliche Geist, der in dieser Zeit um sich greifen wird. Man spricht in Offenbarung 17, ist die Rede von Babylon. Man könnte auch sagen, eine endzeitliche Kirche, eine Glaubensphilosophie, die die Menschen einnehmen wird. Ich will gar nicht jetzt spekulieren, was könnte denn die Kirche sein? Ja? Sondern es wird ein Geist sein, der alle mit einnimmt, der alle vereint. Und erinnert euch vielleicht, als wir vor ein paar Wochen über Offenbarung 2, Vers 20 gesprochen haben, da ging es um den Geist Isabels. Und ich habe damals gesagt, das ist so ein antichristlicher Geist. Und dieser Geist ist eigentlich bereits schon um uns herum. Und es gilt für uns als Christen, wachsam zu sein. Und es ist oft nicht einfach. Und darum ist Gemeinde auch coming home. Darum ist Gemeinde auch ein Ort, wo wir ermutigt werden können, wo wir neue Kraft bekommen für das, was uns im Alltag erwartet. Ich zitiere nochmal so ein paar Sätze aus dieser Predigt vor einem Monat. Da habe ich Folgendes gesagt. Ein Geist, der unserer Gesellschaft zum Beispiel über die EU neue Gesetze beschert, verschleierte Begriffe wie Gender, Gleichstellung, Toleranz und Diskriminierung. Alles in sich sogar schlüssig, aber es legt sich wie das Netz einer Spinne um uns herum, dass wir aufpassen müssen, wie wir damit umgehen. Und wir merken das, wie uns das alle beeinflusst. Und dabei geht es letztendlich nicht um Entscheidungsfreiheiten, sondern, das wird ja gesagt, Toleranz und so weiter, sondern es geht um eine Diktatur. Das steht am Ende. Und dieser Geist, der immer mehr Einzug erhält in unsere Gesellschaft, das ist ein Geist, der diktatorisch ist. Und wir könnten auch von einem antichristlichen Geist sprechen. Und ich habe euch das damals gesagt, ich spüre das förmlich, wenn ich hier vorne stehe, wenn ich predige und wenn ich mir ausmale, dass diese Predigt im Internet gehört wird und ich sage mir, okay, jetzt musst du genau aufpassen, was du sagst. Vielleicht kriegst du nachher so einen auf die Mütze von irgendeiner Seite, ja? Merkt ihr, da ist ein Druck, man traut sich gar nicht mehr richtig etwas zu sagen, weil wir wissen, dass in unserer Gesellschaft, wenn du was Falsches sagst und wenn du in der richtigen Position bist, wirst du platt gemacht. Jüngstes Beispiel, in der Zeit, diese Woche, das ist also eine Zeitung, ja, in der Zeit, diese Woche, beschreibt der Religionswissenschaftler Rüdiger Lulker, jetzt hört genau hin, er beschreibt, das ist überschrieben, die Salafisten als die Evangelikalen des Islam. Das gleichzeitig auch was sehr Pietistisches hätte. Ja? Damit verunglimpft er, ich würde mal sagen, uns alle, die meisten von uns. Mit Evangelikalen werden nämlich die gemeint, die zum Beispiel an die Bibel glauben. Die immer von Jesus reden. Und man verunglimpft sogar große Teile der baden-württembergischen Landeskirche, die sich nämlich als Pietisten bezeichnen. Nun ist Gott sei Dank da ein großer Aufschrei durch das Land gegangen. Aber merkt ihr, wir leben in einer Zeit, in der Dinge einfach aufgegriffen werden. Ach, das sind doch die, die gegen das sind und gegen das sind. Und schon bist du irgendwie mittendrin. Wie gesagt, soweit mal das dazu. Das sind die Auswirkungen, die wir hier im fünften Siegel sehen, in dieser Zeit, wo die Maschen so eng sind, dass du gar nicht mehr rauskommst. Und der Anfang erleben wir bereits hier. Zurück zu den Siegeln. Als wäre das nicht genug, kommt es zu weltweiten Naturkatastrophen. Auch das werde ich jetzt nicht in allen Einzelheiten erklären, aber vielleicht nur, es handelt sich hier natürlich um eine subjektive Sicht von Johannes. Wenn es hier heißt zum Beispiel, dass die Sonne schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wie Blut wurde, dann ist das nicht irgendwie, oh, guck mal, oh, kann doch gar nicht sein, sondern das ist das, wie Johannes das wahrnimmt. Wie? Deswegen schreibt er, sie wurde wie. Er nimmt das wahr. Es verdunkelt sich plötzlich. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Auch da lachen einige drüber. Aber für ihn war das die Wahrnehmung. Das können Meteoriten sein, die auf die Erde fallen. Und dann heißt es zum Beispiel da im Vers 14, im zweiten Teil, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihrer Stelle gerückt. Vielleicht können das wurde eben ein bisschen dargestellt, die Kontinentalplatten, Andreasgraben und so weiter, was sich verschiebt und zu großen Erdbeben führt. Und als Auswirkung lesen wir im Vers 15, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Merkt ihr was? Offensichtlich, und das steht hier, offensichtlich werden die Leute nicht sagen, das ist Zufall, mir bricht alles zusammen, Klimakatastrophe und alles, ja, sondern sie werden erkennen, was dahinter steht. Das hat was mit dem Lamm zu tun. Sie nehmen den Namen Jesus nicht in den Mund, aber hier heißt es, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Lamm, vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen? Wenn alle Sicherheiten wegfallen, die wir als Menschen haben, kommen wir ins Nachdenken. Dann kommen wir ins Fragen. Dann stellen wir nicht mehr einfach so die Frage, warum lässt Gott das Leid zu, sondern dann kommen wir an einen Punkt. Und leider ist es bei vielen Menschen erst dann, wenn sie am Sterbebett liegen. Und da spielen sich teilweise schreckliche Szenen ab. Und so weit muss es gar nicht kommen. Wenn alles wegbricht, und hier bricht es im wahrsten Sinne des Wortes, Achtung, und genau an dieser Stelle passiert jetzt was. An genau dieser Stelle hält nämlich jetzt der Weltlauf ein, beim sechsten Siegel, deswegen werden wir das siebte Siegel heute gar nicht anschauen, beim sechsten Siegel gibt es plötzlich einen Break, eine Pause. Nach den Worten dieser Menschen, die sagen, oh, wir haben Gott ignoriert. Das ist der Zorn Gottes, so beschreiben sie es. Und plötzlich gibt es hier eine Pause. Und diese Pause ist nicht von ungefähr, denn ich glaube, diese Pause wird Gott nutzen, nochmal die Möglichkeit zu geben, seine Gnade über die Erde zu geben, den Menschen die Möglichkeit zu geben, in dieser Zeit Jesus zu finden. Sie fragen nach dem Leben. Das wird meines Erachtens nach eine Erweckung auslösen. Dieses Ganze, dieses Siegel, was als Folge da passieren wird. Nicht bei allen Menschen, aber bei einigen Menschen, die zur Besinnung kommen, die sich vielleicht erinnern an ihre Freunde, an die Frommen, über die sie bisher vielleicht gelacht haben oder was auch immer. Und in dieser Zeit wird Gott eine gewaltige Armee mobilisieren. Wir nennen das Evangelism Explosion. Evangelisation explosiv. Ja? eine Rettungsarmee. Und diese Rettungsarmee sind die 144.000. Da haben wir alle schon mal was von gehört. Das sind nicht die Zeugen Jehovas. Ja, um das mal festzuhalten hier. Das meinen sie, das meinen auch viele andere. Ja? Oh, da gehöre ich bestimmt dazu. Nein, das ist das Problem. Deshalb gehen sie von Tür zu Tür, weil sie hoffen, dass sie zu den 144.000 dazugehören. Und je fleißiger du bist, umso mehr Chancen hast du. Aber das sind sie nicht. Das heißt in Vers 7, nach diesem sah ich, wieder Wahrnehmung von Johannes, vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. Und jetzt geht das Gelächter wieder los. Vier Ecken der Erde. Ja, ich meine, Johannes dachte halt, die Erde ist eine Platte, oder? Aber denk mal, Johannes nimmt das wahr in seiner Wahrnehmung. Das sind sozusagen die vier Quadranten, die vier Himmelsrichtungen eines Kompass. Er sieht nach links, er sieht nach rechts, er sieht nach vorne, er sieht nach hinten. Und er sieht das vor seinen Augen. Ja? Dort stehen diese Engel und dort von denen heißt es, hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinem Baum. Es ist also Stille. Da möchte ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Da gäbe es jetzt sicherlich auch wieder lange Erklärungen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, in Vers 2 heißt es, und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen. Vers 3. Und er sagte, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Sternen versiegelt haben. Wie auch immer. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 versiegelt. Und jetzt hört genau hin, aus jedem Stamm der Söhne Israels, aus dem Stamm Juda 12.000. Und jetzt habe ich das gar nicht mehr abgedrückt und so weiter. Da werden jetzt die ganzen Stämme Israels aufgezählt, außer dem Stamm Dan. Man weiß nicht, warum der Stamm Dan nicht dabei ist. Ja. Aber die 12 Stämme werden aufgezählt, inklusive Levi und so weiter. Also, es sind nicht die Zeugen Jehovas, es sind aber auch keine Heidenchristen. Es sind Juden, oder? Und hier sage ich, hier gibt es halt Ausleger, die machen jetzt einen gewaltigen Kraftakt. Vielleicht gibt es ja auch Spezialisten unter euch, die sagen, ja, das sind keine Juden, das ist nur symbolisch gemeint. Aber es ist so deutlich geschrieben, dass es sich hier um Juden handelt, aus dem Stamm so und so und so und so. Dass ich glaube, in dieser Zeit werden sich viele Juden bekehren zu Jesus. Diese Trübsalzeit, warum ist die überhaupt da? Ein weiterer Grund, damit Menschen, Juden, sich bekehren zu Yeshua HaMashiach. Zu Jesus, dem Erlöser. Und hier ist die Rede von 144.000. Warum Juden? Juden gibt es überall. Ja? In allen Nationen, in allen Kulturen, in allen Sprachen. Also das ideale Volk, was ich bekehren kann. Und die kennen sich aus. Die kennen sich aus. Für die ist das so, wie da lösen sich wirklich auch die alle Siegel, 7 Siegel in ihrem Leben. Wow! Und sie erkennen das. Und diese Leute werden rausgehen. Und was machen? Die kriegen eine kurze Ausbildung, ja, beim Gerd Evangelisation explosiv, wahrscheinlich komprimierter Kurs, keine 13 Wochen, kurz, denn der Herr wird mit seinem Geist da sein und sie werden losmarschieren über die ganze Erde und werden das Evangelium verkündigen. Da kann ich jetzt auch nicht groß drauf eingehen, was das jetzt im Detail, also warum das jetzt genau so ist und so weiter. Da gibt es verschiedene Stellen, die das halt eben belegen. Offenbarung 14, 4, 6 und so weiter. Merkt ihr? Selbst in dieser Zeit ist Gottes Gnade da über den Menschen. Er will, dass Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Wunsch. Und nun werfen wir nochmal sozusagen zum Schluss einen Blick in den Himmel. Warum jetzt? Warum mitten in all diesem Chaos? Die 6 Siegel, die wir uns bereits angeschaut haben. Warum macht Gott in seiner Inspiration, Jesus, ja, gibt uns das so weiter, dass wir in Offenbarung 7, wir sind doch voll im Bann von diesen ganzen Katastrophen, dass es dort heißt, nach diesem sah ich, nach diesem, Vers 9, sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Und es gibt einen Sprung in den Himmel. Weißt du warum? Mir ist es so, als wollte Gott sagen, sei nicht schockiert von dem, was du siehst. Doch sei vielleicht schockiert von dem, was du siehst. Aber der Grund, warum ich dir das schreibe, ist nicht, um dir zu sagen, warte ab, was auf dich zukommt. Ja? Dass du so richtig so hier rausgehst. Boah, das Leben ist so, boah. Nein, Gott will sagen, dieses ganze Leid, was du da gesehen hast, was du dort siehst, das muss dich überhaupt nicht kratzen. Nicht im geringsten. Denn was ich für dich vorhab, ist, ich möchte dich bei mir haben. Ich möchte die Siegel für dich brechen, dass du diese Auswirkung, diesem Zorn, von dem wir gesehen haben, das muss dich nicht belasten, sondern ich möchte dich erlösen. Ich möchte dich bei dir haben. Und darum heißt es jetzt hier, nach diesem sah ich. Mir ist dazu Psalm 121 eingefallen. Wisst ihr, das heißt nicht, versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, wenn du an Jesus glaubst, wirst du durch keine Trübsal mehr durchgehen. Hier sitzen einige, das weiß ich, hier sitzen einige, die gehen durch Trübsal. Ja? Aber auch da, das soll eine Ermutigung sein, was wir hier sehen. Dass du weißt, auch während du durch die Trübsal gehst, durch schwere Zeiten gehst, mach dich mit auf die Reise und schau zu mir. Im Psalm 121 beginnt mit den Worten ein Wallfahrtslied. Also, ich bin dann mal weg. Ja? Das ist Wallfahrt. Ich habe meine Augen auf, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert, nicht schläft der Hüter Israels. Gott pennt nicht, während du durch diese Zeit gehst. Das meinst du vielleicht, weil du das fühlst. Er ist da. Er ist mittendrin. Er ist mittendrin. Und darum, doppelt gesehen, darum siehst du hier dieses Leid und du sagst, vergleichbar gibt es Dinge, durch die ich durchgehe, aber du gehst jetzt mit Gott uns an seinen Thron. Und das ist auch die Idee, wenn wir Gott anbeten in der Gemeinde. Das soll uns ein bisschen einen Schimmer von dem geben, wo wir uns reinversetzen können. Darum habe ich letzte Woche auch gesagt, unser Leben soll bereits hier schon ein Stück weit Himmel auf Erden sein, indem wir Gott suchen in unserem Leid drin. Ja? Also im Vers 9 sehen wir eine riesen Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jedem Stamm, aus jeder Nation, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, und die Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in den Händen, und Vers 10, und sie rufen mit lauter Stimme, also voll begeistert. Hier sind wir wieder, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, und alle Engel standen rings um den Thron, und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter. Sie beteten Gott an und sagten Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist dieser Switch, hier wird was umgeschaltet. Er will dir zeigen, deswegen habe ich dir letzte Woche gesagt, es gibt zwei Perspektiven, wie du die Offenbarung lesen kannst. Die menschliche Perspektive ohne Gott, und dann musst du die wirklich lesen mit all diesen Siegeln, mit all diesen Zeugs, mit den Schalen und den Posaunen und den ganzen Dingen, keine Hoffnung. Oder du liest es mit der himmlischen Perspektive, und das kannst du dann, wenn du Jesus in dir hast. Und ich habe letzte Woche auch gesagt, es ist so tragisch, dass viele Christen um die Offenbarung einen riesen Bogen drum machen, weil sie es aus der menschlichen Perspektive lesen und nicht aus der göttlichen. Und das ist das Ziel Gottes, das Ziel Jesu ist, dass wir Himmelsperspektive bekommen. Und wenn wir die haben, können wir nicht nur die Offenbarung lesen, sondern wir können auch ganz anders durch unsere persönliche Trübsal durchgehen. Da trägt er uns nämlich durch. Er hilft uns durch. Und im Vers 13 heißt es, und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dies sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Das muss gar nicht da sein, das kann jetzt sein. Das ist die Botschaft, das ist überhaupt die Botschaft, das Evangelium. Seit Niederschrift der Bibel sind Generationen und Generationen von Menschen, nicht die 144.000, unterwegs, um uns zu sagen, du brauchst Jesus. Es gibt nur einen, der dich weiß waschen kann. Nicht der weiße Riese oder sonst irgendjemand, sondern Jesus, der Erlöser. Und das macht er mit seinem Blut. Mit seinem Blut. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Und das kann dich betreffen. Und deshalb ist es tatsächlich so, wenn du die Offenbarung einfach so liest und du hast keine Beziehung zu Gott, musst du das als eine Warnung lesen. Du musst es als eine Warnung lesen, weil du wirst dieses Buch mit 7 Siegeln, wenn du das zulässt, wenn das dein Leben ist, wirst du das nicht rüber retten können, sondern dann musst du das tragen, was da drin steht. Dann ist es vielleicht immer noch besser, du gehst durch diese schlimme Zeit, als irgendwann in einer Ewigkeit zu enden, wo es null Lösung gibt, wo es keinen Ausweg gibt, wo es nichts mehr gibt. Das sind Zeiten des Gerichts, aber die sind noch vorübergehend, denn danach bricht die Ewigkeit auf. Da gibt es nur zwei Wege. Da gibt es einmal das ewige Zusammensein Himmel, oder es gibt ewiges Getrenntsein von Gott. Und ich schließe mit den letzten Worten, die hier stehen, und zwar ab Vers 15. Und jetzt schau mal genau hin, was mit denen passiert, die hier durch schwere Zeiten gehen. Du sagst vielleicht, warum lässt Gott das zu? Warum geht es mir so schlecht und den anderen geht es so gut? Vielleicht liest du das in Zukunft anders und du sagst, warum bevorzugt Gott mich so? Denn alle, die hier durch Leid durchgehen, das lesen wir hier, alle, die durch Leid durchgehen, werden in einer besonderen Weise von Gott gesegnet und getröstet. Und das schauen wir uns noch an hier. Da heißt es im Vers 15, darum sind sie vor dem Thron Gottes. Kannst du dir das vorstellen? Du bist vor dem Thron Gottes. Keiner wartet, wenn du einen Arzttermin abmachst. Das ist ja furchtbar heutzutage, oder? 3 Monate, 6 Monate. Oder du gehst einfach notfallmäßig irgendwo hin und sagst, boah, mir geht's so schlecht. Da wirst du bevorzugt behandelt. Bei Gott werden wir vor seinem Thron sein, direkt Zugang haben. Keine Termine, kein Anstellen, nichts, immer Zugang. Und es heißt weiter, und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Weißt du was, du willst gar nichts anderes mehr tun. Du bist so begeistert von ihm. Du willst nur noch bei ihm sein. Du willst nur noch mit ihm zusammen sein, weil dich das ausfüllt. Das können wir irgendwie gar nicht nachvollziehen, oder? Und dann heißt es, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Er ist nur noch für dich da. Erlösung, all inclusive. Er wird über ihnen wohnen. Vers 16, sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten, Psalm 23. Der Herr ist mein Herr, mir wird nichts mangeln. Er wird sie leiten zu Wasserquellen des Lebens, Leben pur. Und jetzt hör mal noch genau hin, das ist auch so ein Satz, der haut so rein. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Jede Träne. Es gibt kein Leiden mehr, kein Geschrei mehr. Das wird das Finale sein. Bevorzugt, das heißt bevorzugt. Ich schließe mit einem Zitat von Spurgeon. Spurgeon hat mal Folgendes hier zu diesem Text gesagt. Ein erfülltes Leben als Christ hier auf der Erde ist nur ein ganz grober Entwurf verglichen mit dem der Gemeinschaft mit Jesus da oben. Wir sehen hier im Text einen Künstler, der versucht, mit Pinsel und Stift die Umrisse dieses Bildes zu zeichnen, nicht mehr. So können wir mit dieser Skizze nur erahnen, wie vollkommen schön das vollendete Gemälde aussehen wird. Lass uns aufstehen und beten. Und Gott, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns anrührst. Ich bin mir so sicher, dass du dieses Buch hier geschrieben hast. Und bedeutet das auch, was wir am Anfang gelesen haben. Wenn wir das lesen, wenn wir das hören und wenn wir danach trachten, danach leben, dann werden wir auch hier schon glücklich sein. dann werden wir auch hier schon erfüllt leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Perspektive schenkst, mitten in all den Dingen, die uns umgeben, mitten in den Fragezeichen, die da sind. Und wir haben uns heute dieses Siegel angeschaut, dieses Gericht angeschaut. Und ich bin überzeugt davon, dass du der bist, der am allerwenigsten möchte, dass irgendein von uns das Gericht und das ewige Verderben erreicht, sondern du bist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Darum bist du gekommen. Darum hast du dein Blut vergossen. Und du hast uns heute aufgerufen, dass wir uns in diesem Blut waschen und rein werden, indem wir einfach glauben an dich. Und ich möchte dich für uns Christen bitten, die wir oft so trübselig durch das Leben marschieren und oft den Blick gar nicht mehr haben auf die Ewigkeit. Ich möchte dich bitten, jetzt, im Moment, wo wir hier noch anbeten, ich möchte dich bitten für die kommende Woche, dass wir, während wir in den Situationen drinstehen, dass wir wie Johannes immer einen Fuß vor deinem Thron haben, im Himmel haben und uns sehen, da ist einer, der sorgt sich um uns. Der will unsere Tränen abwaschen. Der will uns Vergebung geben. Der will uns Heil geben. Wiederherstellung. Herr, wir freuen uns auf den Tag, wenn wir bei dir sein werden. Komme bald, Herr Jesus. Komme bald.